Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. Selten ist in Brandenburg Regen so sehnsüchtig erwartet worden wie nach diesem Wochenende. Der kam dann auch und nun sind die Waldbrände zumindest unter Kontrolle. Alle Menschen, die gezwungen waren, wegen der Feuer ihre Wohnungen oder Häuser zu verlassen, können zurückkehren. Und trotzdem ist die Feuerwehr wahrscheinlich noch mehrere Tage im Einsatz. Zugleich läuft die Debatte darüber, wie man langfristig ähnliche Probleme verhindern kann. RBB-Reporterin Jenny Barke über die aktuelle Lage und Vorschläge für die Zukunft.
Der anhaltende sommerliche Landregen ist nur noch seltener Gast in Brandenburg. Doch diesmal kam er genau zur richtigen Zeit. Seit 1 Uhr nachts hilft er dabei, die Flammen zu löschen, die sich immer neues Futter in den Wäldern bei Treuenbrietzen und Beelitz suchten. Die Lage hat sich deshalb für die Einsatzkräfte entspannt. Doch die Glutnester machen dem Sprecher des Landkreises Potsdam-Mittelmark weiterhin Sorgen.
Das Feuer ist noch nicht aus. Wir haben an einigen Stellen immer noch Glutnester und darum werden wir uns auf jeden Fall noch kümmern müssen. Insofern kann man noch keine Entwarnung in dem Sinne geben.
Deshalb sind weiterhin etwa 1000 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz. Die Bundeswehr unterstützt mit Löschfahrzeugen, die Polizei mit Hubschraubern. Deren Wärmebildkameras sollen die Glutnester weiter beobachten. Solange die Flammen gebannt sind, gibt es zumindest für die Anwohner Entwarnung. Nach Evakuierungen am Sonntag dürfen mehr als 620 Menschen wieder zurück in ihre Häuser und Wohnungen. Doch Brandenburgs Forstminister Axel Vogel warnt, nach dem Waldbrand sei vor dem Waldbrand.
Was wir natürlich jetzt auch sehr intensiv überlegen müssen, wir befinden uns im Sedin in einem großen Waldgebiet, in dem sich auch Ortschaften befinden, Fichtenwalde, Borgheide, Borgwalde, die überhaupt keine Abgrenzung zum umgebenden Wald haben, sondern wirklich inmitten des Waldes liegen. Und wenn ein Großfeuer katastrophal in diese Ortschaften hereinbricht, wissen wir wirklich nicht, wie wir sie retten sollten.
Deshalb werde bereits jetzt geplant, wie vor kommenden Waldbränden die Menschen besser geschützt werden können.
Und das heißt, da muss jetzt viel gravierendere Maßnahmen ergriffen werden. Wir müssen drüber nachdenken, Freischneisen um diese Dörfer herum zu legen, Waldwege vielleicht mit Schneisen verbunden deutlich auszuweiten. Das werden wir mit dem Landkreis diskutieren.
Waldrodungen um die Ortschaften herum also, um die Menschen vor künftigen Waldbränden zu schützen. Doch auch der Wald selbst soll besser geschützt werden. Durch seinen Umbau hin zu einem Mischwald, denn die Kiefernmonokulturen brennen wie Zunder, so Vogel. Um das zu verhindern, sollen in einem ersten Schritt mehr Brunnen aufgestellt und Waldwege verbreitert werden, damit die Flammen sich nicht unkontrolliert kilometerweit durch den trockenen Brandenburger Wald züngeln können.
RBB-Reporterin Jenny Barke war das. Waldbrände sind eine Folge der immer heißer werdenden Sommer, aber auch für viele Menschen mit Erkrankungen, Ältere, Schwangere oder Kinder sind die extremen Temperaturen eine enorme Gefahr. In Berlin soll deshalb jetzt ein Aktionsbündnis das Gesundheitssystem auf kommende Hitzesommer vorbereiten. Vorgestellt hat die Pläne Gesundheitssenatorin Gothe. Unser Reporter Martin Adam hat zugehört.
Wenn Menschen durch Naturereignisse sterben, dann in 9,5 von 10 Fällen durch Hitze, sagt Martin Herrmann, der Vorsitzende der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit.
Medizinisch gibt es eigentlich zwei Felder, die man da kennen muss. Das ist die eigentliche Hitzeerkrankung. Es kann bis zum Hitzschlag geben. Und dann gibt es die sogenannten hitzeassoziierten Erkrankungen. Also sie haben irgendeine Vorerkrankung. Und durch die Hitze wird dann der Befund sehr viel schlechter bis zu dem, dass ich versterbe.
Mehr Herzinfarkte, Schlaganfälle, Nieren- und Lungenkrankheiten, die sonst kontrollierbar sind, durch Hitze aber tödlich werden können. Zwischen 2018 und 20 seien allein in Berlin und Brandenburg etwa 1400 Menschen wegen Hitze im Sommer gestorben. Und mit der Klimakrise werde das Problem immer größer, sagt die Gesundheitssenatorin.
Wir werden noch mit vermehrten Hitzewellen oder auch Hitzeereignissen rechnen müssen, auch in diesem Jahr wieder. Neben konsequentem Klimaschutz müssen wir uns auch verstärkt an die Folgen der Klimakrise und der Erderhitzung anpassen.
Heißt, das Gesundheitssystem braucht ein Update für den Klimawandel. Die Senatsgesundheitsverwaltung hat also zusammen mit der Berliner Ärztekammer, Feuerwehr, Charité, Krankenhausgesellschaft und etlichen anderen ein Alarmsystem entwickelt. Das hat, angelehnt an den deutschen Wetterdienst, zwei Stufen, erklärt der Präsident der Berliner Ärztekammer Peter Bobbert.
Die erste Warnstufe, wenn es an zwei aufeinanderfolgende Tage eine gefühlte Wärmebelastung von über 32 Grad Celsius gibt. Und eine zweite Warnstufe, indem es eine extreme Wetterbelastung, eine Wärmebelastung gibt mit zwei aufeinanderfolgenden Tagen von über 38 Grad gefühlter Temperatur.
Der deutsche Wetterdienst warnt dann Polizei und Innenverwaltung. Die wiederum warnen Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegedienste und Heime. Und die Sie bekommen einen detaillierten Plan mit Maßnahmen, was bei Hitze zu tun ist. Das geht von mehr Kühlschränken für Medikamente über Trinkpläne für Patienten bis zu baulichen Veränderungen, die die Häuser kühlen sollen. Damit ist Berlin, ein wenig erschreckend, findet Peter Bobbert, deutschlandweit das erste Bundesland, das sich überhaupt mit so einem Hitzealarmsystem beschäftigt. In der Theorie. Die Praxis kostet Geld. Und da weiß auch Gesundheitssenatorin Ulrike Gothe noch keine Antwort.
Wenn Sie sich die Maßnahmen anschauen, müssen wir Finanzierung oder Geld in die Hand nehmen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ne? Aber es wird sicherlich nicht aus dem Etat der Senatsgesundheitsverwaltung zu stemmen sein.
Erstmal muss das vorhandene Personal die zusätzlichen Aufgaben stemmen. Und zwar schon bald. Das Alarmsystem soll schon in den nächsten Tagen starten, gerade rechtzeitig zur nächsten Hitzewelle.
Martin Adam über das Berliner Gesundheitssystem und wie es sich auf kommende Hitzewellen vorbereitet. In Berlin gibt es schon lange zu wenige, vor allem zu wenige bezahlbare Wohnungen. Wie das zu ändern ist, darüber haben Wohnungswirtschaft und das Land Berlin ein halbes Jahr lang beraten. Ergebnis: 100.000 Wohnungen in 4 Jahren sollen gebaut und Mieten nicht mehr übermäßig erhöht werden. Die Vereinbarung dazu wurde nun im Roten Rathaus unterschrieben, allerdings waren nicht mehr alle Bündnispartner dabei. Über die Gründe Thorsten Gabriel aus unserer landespolitischen Redaktion.
Franziska Giffey nennt es im Roten Rathaus eine beachtliche Zahl an Erstunterzeichnerinnen und Unterzeichnern, die sich dazu entschlossen habe, die Bündniserklärung mitzutragen. Dass nur Stunden vorher sowohl der Mieterverein als auch Teile der Wohnungswirtschaft mitgeteilt hatten, dass sie die Vereinbarung nicht mit unterzeichnen, sieht sie nicht als Rückschlag.
Heute ist der Anfang. Heute sind die Erstunterzeichnerinnen und Erstunterzeichner hier. Wir werden weiter daran arbeiten. Und es ist völlig klar, wenn man ein solches Bündnis schließt, wo ganz verschiedene Menschen zusammenkommen, keiner wird 100% seiner Wünsche erfüllt bekommen. Aber wir haben viel, viel mehr geschafft als 0%.
Verabredet ist, dass bis zum Jahr 2026 insgesamt 100.000 neue Wohnungen in Berlin entstehen sollen. Außerdem sollen die Mieten insbesondere für einkommensschwächere Haushalte begrenzt werden. Ein Mietenstopp, wie er noch im Januar vom Senat selbst ins Gespräch gebracht worden war, wurde schon vor einigen Wochen abgeräumt. Die Wirtschaft verweist auf die schwierige Lage angesichts des Ukraine-Kriegs. Zugeständnisse gab es da nur begrenzt. Und das war auch der Grund, weshalb der Mieterverein am Ende nicht mitzog. Geschäftsführer Rainer Wild:
Die Regeln zu den Mieterhöhungen sind aus unserer Sicht nicht hinreichend. Es geht letztendlich für uns auch um Glaubwürdigkeit, weil wir wollen nicht ein Bündnis unterschreiben, von dem wir wissen, dass es den Mietern und Mieterinnen dieser Stadt nicht viel bringen wird. Auch wenn wir der Regierung attestieren, dass sie sich sehr bemüht hat, die Immobilienwirtschaft zu mehr zu überzeugen, das ist aus unserer Sicht nicht gelungen.
Mit dabei ist aber der Wohnungskonzern Vonovia und auch der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen. Insgesamt 17 Partner sind an Bord. Im Dezember will das Bündnis sich erneut treffen, um zu schauen, wo nachgebessert werden muss.
Thorsten Gabriel war das. Landwirte, die auf ihren Feldern Pestizide versprühen, haften für Schäden, die anderen dadurch entstehen. So lautet in aller Kürze ein wegweisendes Urteil des Landgerichts in Frankfurt an der Oder. Im konkreten Fall wurden einem Imker aus Biesenthal 14.500 Euro plus Zinsen und weitere Kosten zugesprochen. Der musste eine halbe Tonne Honig wegwerfen, die mit Glyphosat belastet war. 152 Mal so viel Glyphosat wie erlaubt war im Honig. Zur Urteilsbegründung sagte der Gerichtssprecher:
Zentral war hier die Erwägung, dass hier das Eigentum des Klägers verletzt worden ist durch die Kontamination des Inhalts der Bienenstöcke mit Glyphosat. Da hat das Gericht eine Rechtswidrigkeit festgestellt angesichts dieser besonderen Intensität der Kontamination.
So Gerichtssprecher Michael Smolski kurz nach der Urteilsverkündung. Zudem nimmt das Gericht Fahrlässigkeit des beklagten Landwirts an, weil die Bienenstöcke laut Gericht für jedermann sichtbar waren. Sebastian Seusing, der Imker selbst, der damals im Januar 2020 aus Protest vor dem Bundeslandwirtschaftsministerium seinen glyphosatbelasteten Honig auf die Treppe des Ministeriums kippte, war zur Urteilsverkündung nicht anwesend. Unterstützt wurde er während der 2-jährigen Prozessdauer von der Aurelia-Stiftung. Sie setzt sich für eine glyphosatfreie und bienenfreundliche Landwirtschaft ein. Dass dieses Urteil wegweisend sein könnte, ist sich Thomas Radetzky, der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, sicher.
Unser Motiv sind die Wild- und Honigbienen, dass wir uns darum kümmern. Und da haben wir jetzt ja eine Signalwirkung durch das Urteil, einen Präzedenzfall, wo wir davon ausgehen können, dass im Nachgang die Landwirte aufmerksamer mit den Pestiziden umgehen Wir kämpfen seit Jahren schon dafür, dass die Anwendung von Pestiziden in blühende Pflanzenbestände grundsätzlich verboten werden.
Weil laut Aurelia-Stiftung Studien zeigen, dass Bienen, wenn sie mit Glyphosat in Berührung kommen, geschädigt werden. Für uns Menschen gilt Glyphosat zwar offiziell nicht als gesundheitsgefährdend, viele Studien weisen aber darauf hin, dass es möglicherweise doch krebserregend sein könnte.
Informationen von rbb-Reporterin Stefanie Fiedler aus Frankfurt/Oder. Auf vielen neueren Häusern sieht man schon Photovoltaikanlagen und je schneller die Energiekosten steigen, desto größer wird die Nachfrage. Mit welchen Problemen die Unternehmen kämpfen, die solche Solarpaneele installieren, rbb-Reporter Nico von Kapelle hat sich erkundigt.
Seit 3 Tagen schrauben, dübeln, bauen sie die Renok Wärme GmbH auf einer Baustelle in Spremberg. 150 Quadratmeter Photovoltaikanlage muss aufs Dach eines Kartonherstellers. Ein Auftrag von vielen für Geschäftsführer Andreas Noack.
Zurzeit ist es halt so, dass wenn wir eine Kundenanfrage haben, die nicht gleich bearbeiten können, sondern dass der Kunde schon relativ lange warten muss, bis wir dann überhaupt bei ihm sind.
Viele Unternehmen wollen jetzt mit ihrem Dach Strom erzeugen. Kein Wunder bei einer Investition mit Profitgarantie nach 8 bis 12 Jahren. Oder noch weniger.
Bei den steigenden Energiekosten ist es so, dass sich die Anlage immer schneller rechnet. Im privaten Bereich ist es auch das Sparen, aber auch diese Sicherheit, dieses Unabhängigwerden vielleicht ein bisschen von Lieferanten.
Das kann Carsten Körnig bestätigen. Sein Bundesverband Solarwirtschaft hat vor kurzem eine Umfrage unter Hausbesitzern durchgeführt. Das Ergebnis: In den nächsten 12 Monaten möchte jeder Sechste sein Eigenheim aufrüsten, auch wegen dem Krieg in der Ukraine.
Es scheint so zu sein, dass dieser dann doch dem Letzten der Letzten die Augen geöffnet hat, dass eben Solarenergie nicht nur gut für den Klimaschutz ist, sondern eben auch für die Versorgungssicherheit mit langfristig bezahlbarer Energie. Und da ist es natürlich notwendig, jetzt auch geeignete Fachkräfte in entsprechender Zahl zu finden.
Auch Andreas Noack hat kürzlich einen neuen Mitarbeiter eingestellt, um die Aufträge schneller abarbeiten zu können. Doch nicht nur die Arbeitskraft ist knapp.
Wenn wir dann den Auftrag platziert haben, müssen wir wieder auch sehr lange warten, bis wir das Material bekommen. Es gab schon mal eine Zeit, wo es keine Module gab und die ist auch wieder vorbeigegangen. Also von daher muss man einfach mit einer gewissen Gelassenheit rangehen.
Eine Woche brauchen sie noch auf der Baustelle in Spremberg, dann wartet schon der nächste Auftrag. Und so wird es noch viele Monate weitergehen.
Nico von Kapelle war das und das war der Tag in Berlin und Brandenburg, nachzuhören auf unserer Internetseite oder über unsere App.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.